Apostelgeschichte, Kapitel 9. Da lesen wir eine Begebenheit, die uns und auch den Kindern in der Regel gut bekannt ist, die Bekehrung des Saulus. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Interessant, gell, nach vielen Jahren Theologiestudium fragt hier ein Mensch: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Wir haben vor einigen Wochen einmal hier über die Motive der Bekehrung gesprochen. Vielleicht können wir gerade auf der Folie nochmal den Aufbau sehen. Die liegt oben drauf, Fred. Brauchst nur auf den Knopf drücken. Hast du wieder runtergenommen. Gut. Motive der Bekehrung. Wir haben gesagt, in den meisten Fällen sind es unbefriedigte Bedürfnisse, die einen Menschen öffnen für Gott. Körperliche Bedürfnisse, seelische Bedürfnisse, geistliche Bedürfnisse. Bei mir war es ganz stark dieser dritte Punkt: Bedürfnis nach Sinnerfüllung, Bedürfnis nach Vergebung der Schuld. Das sind in der Regel selbst- und gruppenbezogene Motive, also anthropozentrische Motive, auf den Menschen bezogen. Aber es ist sehr schön, wenn auch noch das gottbezogene Motiv hinzukommt. Wenn es nicht von Anfang an da ist, kommt auch hier und da mal vor, dass sich wirklich ein Mensch bekehrt, weil er erkannt hat, Gottes Wort ist die Wahrheit und er will Gott Recht geben und er will Gott die Ehre geben. Das kommt auch hin und wieder vor. Aber meistens herrschen diese Motive oben vor. Das ist nicht schlimm, das ist gut so. Gott gebraucht das, wenn dann später das untere noch dazukommt. All diese Motive sind mehr innere Motive. Da gebraucht Gott innere Bedürfnisse, Sehnsüchte und so weiter. Und heute Morgen wollen wir einmal fortfahren und schauen, was Gott auch von außen gebraucht, um einen Menschen zur Umkehr zu bringen. Was gebraucht Gott zu einer gründlichen Bekehrung, ist unsere Frage heute Morgen. Und da möchte ich als erstes jetzt nennen, die Gebete von anderen Christen. Wir haben hier gelesen in Apostelgeschichte 9, dass Saulus mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubte. Da wird wirklich ein Ausdruck verwendet im Griechischen, der aus der Raubtiersprache kommt. Er schnaubte wie ein Raubtier gegen die Jünger des Herrn. Er verfolgte die junge Christengemeinde. Nun ist die Frage, was haben die jungen Christen daraufhin wohl gemacht? Wir können die Antwort aus dem Zusammenhang des Neuen Testaments erkennen. Sie haben gebetet. Woher ich das weiß? Das weiß ich aus dem Matthäusevangelium. In der Bergpredigt hat Jesus seinen Jüngern geboten: Bittet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5. Bittet für die, die euch verfolgen. Und darum glaube ich, dass es zur Zeit des Paulus, Saulus genauer gesagt, niemanden gab, für den so ernst, für den so intensiv gebetet wurde, wie dieser Saulus von Tarsus. Er war der Hauptverfolger. Und darum wurde für ihn intensiv gebetet. Ich glaube, dass in jeder Gebetsstunde dieser Name genannt wurde. Herr, segne den Saulus von Tarsus. Und du kannst ihn zur Umkehr bringen. Das haben die ersten Christen getan. Und Gott gebrauchte ihr Gebet und führte Saulus tatsächlich zur Umkehr. Auch als ein Prototyp für alle Starken. Wenn wir Menschen kennen, wo wir meinen, der wird sich nie bekehren, dann wollen wir nie vergessen, dass Gott einen Saulus zur Umkehr gebracht hat, den Christenverfolger. Ich glaube, dass Gott auch heute die Gebete der Christen gebraucht. Gott ist souverän, er kann auch Menschen erretten, für die nicht gebetet wurde. Das ist klar. Aber ich habe in den letzten 15 Jahren kaum einen bekehrten Menschen kennengelernt, für den nicht vor seiner Umkehr gebetet worden ist. Oft waren es gläubige Verwandte, wie bei mir, die gläubige Mutter und Vater, Tante und Großtante, die intensiv für mich gebetet hatten. Manchmal sind es Bekannte und Arbeitskollegen. Es können sogar Menschen sein, die den Betreffenden gar nicht kennen und trotzdem für ihn beten. Der Pastor Nirmal in Indien kennt doch Wunschigs gar nicht. Und trotzdem betet er für sie und betet für uns mit seinen Gemeindegliedern. Und wir kennen eine Frau in Ilvesheim, die hat sich das Telefonbuch vorgenommen und hat Seite für Seite, Namen für Namen durchgebetet für die Menschen in Ilvesheim. In der Ewigkeit wird offenbar werden, wo und bei wem Gott ihr Gebet gebraucht hat. Da bin ich ganz gewiss. Wollen wir also dankbar sein, wenn Menschen uns zu Christus hingebetet haben, ob wir sie nun kennen oder nicht kennen? Und wollen wir heute, wenn wir bei dem Herrn sind, das Gleiche tun und andere aus unserem Umfeld in treuer Fürbitte vor den Herrn bringen? Namentlich auch. Gott erhört Gebet, allerdings zu seiner Zeit. Und er kann auch starke, selbstsichere Menschen zur Umkehr bringen. Siehe Saulus. Also Gott gebraucht die Gebete der anderen Christen. Ein zweites, was wir hier sehen bei Saulus ist, Gott gebraucht auch oft einen Stachel im Herzen. Was ist denn das? Lasst uns lesen Apostelgeschichte 26, den Vers 14. Gott gebraucht den Stachel im Herzen. Paulus erzählt allein in der Apostelgeschichte dreimal seine Bekehrung. Sehr wichtig. Daran ersehen wir auch die Bedeutung eines Bekehrungszeugnisses. Lasst euch davon niemand irritieren. Das hat eine ganz besondere Kraft, wenn wir wirklich zur Ehre des Herrn erzählen, wie er uns errettet hat. Das kommt nicht umsonst dreimal hier in der Apostelgeschichte. Und wir lesen in Kapitel 26, Vers 14. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme, sagt Paulus, in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Im alten Orient gebrauchten die Treiber von Ochsen und Eseln oft einen Stecken mit einem spitzen Metallstachel vorn. Wenn die Tiere nicht weitergehen wollten und ausschlugen, hielt der Treiber einfach den Stecken hinten hinter ihre Beine. So bereiteten sich die Tiere selbst viel Schmerzen. Bei störrischen Exemplaren kam es vor, dass die Beine bereits völlig zerstochen waren, bevor sie gehorsam wurden. Hart, aber wirkungsvoll. Nun hörte Saulus vor Damaskus die Stimme, es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Was war das für ein Stachel im Herzen des Saulus? Antwort: Er hatte die Steinigung des Stephanus miterlebt. Er hatte da sogar die Oberaufsicht gehabt. Und der Stephanus war, als die Steine ihn bereits am Körper trafen, niedergekniet und hatte mit strahlendem Angesicht laut gebetet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und dieser Stachel saß tief im Herzen des unbekehrten Saulus. Da betet jemand für seine Mörder, so wie es auch unser Herr Jesus am Kreuz getan hatte. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wollen wir das wieder auf uns übertragen? Mit dem Stachel. Gott senkt auch heute so manche Stachel in die Herzen von Menschen. Vielleicht ist jemand unter uns, der gläubige Eltern hatte oder Großeltern oder andere Verwandte, die sicherlich nicht fehlerlos waren, aber an denen er doch gesehen hat, dass ihr Glaube echt ist, dass sie einen Halt und einen Frieden und eine Geborgenheit hatten, die er selber nicht hat. Oder vielleicht kennst du irgendeinen bekehrten, lebendigen Christen, dem du die Liebe zu Jesus abspüren kannst. Vielleicht ein Arbeitskollege, vielleicht ein Nachbar, vielleicht irgendjemand, den du im Urlaub kennengelernt hast. Oder vielleicht hast du sogar die Bekehrung eines Menschen hautnah miterlebt. Ich glaube, das ist eine ganz gewaltige Sache und ein tiefer Stachel im Herzen, wenn ein Mensch, der selbst noch nicht errettet ist, die Bekehrung eines anderen hautnah miterlebt. Und ich glaube, es gibt keinen tieferen Stachel, als die Bekehrung des Ehepartners mitzuerleben. Das sitzt ganz tief, verlasst euch drauf. Ihr, die ihr einen Partner habt, der noch nicht beim Herrn ist, der Stachel sitzt ganz tief. Und da ist ein schweres, hartes Ausschlagen gegen diesen Stachel. Oder hast du mal einen Christen sterben sehen, wo man mit Händen greifen konnte, dass er trotz aller Schmerzen und Tränen heimgeht zu seinem geliebten Herrn? Bist du vielleicht selbst als Kind einmal Jesus begegnet und hast seine Liebe gespürt? Ich glaube, das sitzt auch ganz tief. Das ist der Grund, warum ich für meine Geschwister noch Hoffnung habe. Die haben alle in ihrer Kindheit auch den Herrn Jesus und seine Liebe kennengelernt. Eine Schwester von mir kam mit 12 Jahren mal nach Hause gelaufen und sagte: Mama, Mama, ich habe den Heiland aufgenommen. Ich habe ihr das vor einigen Jahren mal erzählt. Ich war ja da noch ganz klein, aber ich habe ihr das mal erzählt, weil ich es von meinen Eltern hörte. Es hat sie tief bewegt, aber sie ist noch nicht auf dem Weg der Nachfolge. Aber der Stachel sitzt ganz gewiss. Ich glaube, wenn man als Kind Jesus in seiner Liebe verspürt hat, dann kann man sein Leben lang nicht mehr glücklich werden ohne Jesus. Man versucht das zwar, aber glücklich werden diese Leute nicht. Andere ja, die Jesus nicht kennen, aber wer ihn kennengelernt hat als Kind, der wird so nicht mehr glücklich. Warst du vielleicht einmal in einer großen Not, in der du den Namen des Herrn angerufen hast und er hat dich erhört und du spürtest seine Hand über deinem Leben, aber du hast sie nicht ergriffen in jener Situation? Oder ist es ein Wort aus einer Predigt oder aus einem guten Buch, das einmal wie ein Stachel sich in dein Herz gesenkt hat? Und du wusstest genau, dass du umkehren musst von deinem falschen Weg? Oder hat dich einmal ein Traum oder ein anderes schweres Erlebnis aus deinem Sündenschlaf aufgeschreckt? Und dir war ganz klar, wenn ich mich nicht bekehre, gehe ich auf ewig verloren? Ich glaube, man könnte hier noch eine Weile weiter aufzählen, was Gott alles als Stachel gebrauchen kann im Leben von Menschen. Und ich möchte da an der Stelle noch einmal ganz persönlich werden. Sag, welchen Stachel hast du heute Morgen, der du noch nicht dem Herrn gehörst? Welchen Stachel hast du in deinem Herzen? Es wird dir schwerfallen, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Es ist nicht unmöglich, aber es wird dir schwerfallen. Vielleicht wird es dir lange Zeit gelingen, vielleicht sogar bis an dein Lebensende. Aber dann wirst du auf dem Sterbebett liegen und wirst den Stachel des Todes fühlen. Und wenn du deine Gelegenheiten verpasst hast, dann wirst du diesen Stachel in der Hölle fühlen. Denn du nimmst ihn mit, verlass dich drauf, und dann wird er dich peinigen bis in alle Ewigkeit hinein. Und darum frage ich, warum willst du denn weiter widerstreben? Mach es doch so wie der ins göttliche Licht gestellte Saulus. Es dauerte zwar 3 Tage, aber dann wurde er dem auferstandenen Christus gehorsam. Jesus wurde sein Erlöser und Herr. Der Stachel war weg, aber der Sohn Gottes war da, in seinem Herzen. Wir sprechen über die Dinge, die Gott gebraucht, um Menschen zur Bekehrung zu führen. Wir haben gesagt, die Gebete von anderen Christen Und wir haben gesagt, den Stachel im Herzen. Drittens, Gott gebraucht seinen Heiligen Geist und sein Wort. Wir lesen noch einmal die Verse 3 bis 5 in unserem Ausgangstext Apostelgeschichte 9. Vers 3. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saulus sah plötzlich ein Licht. Das ist ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Licht von oben. Das ist der Heilige Geist. Und er hörte die Stimme Jesu. Das ist ein Hinweis auf das Wort Gottes. Paulus umstrahlte plötzlich ein Licht, göttliches Licht, Licht von oben, das in sein Leben hineinleuchtete. Der unbekehrte Paulus oder Saulus ging daher und glaubte, dass es wohl unter dem Himmel kein helleres Licht geben würde als ihn selbst. Er war ja der große Theologe. Doch hier vor Damaskus kam das Licht des Heiligen Geistes in sein Herz, und die Sonne seiner eigenen stolzen Gerechtigkeit ging ihm sehr bald unter. Das gebraucht Gott, wenn der Heilige Geist in unser Herz hineinleuchtet. Dann stellt er uns in sein Licht. Und in einem Lied heißt es: Vor dich hingestellt, jede Hülle fällt. Als Jesaja in das göttliche Licht gestellt wurde, da rief er aus: Wehe mir, ich vergehe. Als Petrus im Licht des Herrn stand, da sagt der Herr: Gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist immer wieder die Wirkung, wenn der Heilige Geist in ein Leben hineinleuchtet. So geht es auch heute. Es kommt keiner zu einer gründlichen Bekehrung ohne das Wirken des Heiligen Geistes an seinem Herzen. Und der Heilige Geist gebraucht immer dazu das Wort Gottes. Wort und Geist sind in der Bibel eine Einheit. Jesus sagt: Meine Worte, die sind Geist und Leben. Und Martin Luther hat zu Recht gesagt, der Heilige Geist kommt im Wagen des Wortes. Der schwirrt nicht irgendwo so durch die Gegend, der kommt im Wagen des Wortes. Wir hören heute natürlich keine akustische Stimme vom Himmel, aber wer das Reden Gottes in sein Leben wirklich begehrt, der hört die Stimme des guten Hirten beim Lesen der Bibel. Und darum möchten wir hier so gerne Menschen zur Bibel und in die Bibel hineinführen. In ihr kann man Gott finden, und wenn man ihn gefunden hat, immer wieder Kraft und Wegweisung und Korrektur und Trost. Also, Gott gebraucht seinen Geist und sein Wort. Zuerst deckt er immer damit auf, wie es um uns steht. Er zeigt uns, dass vom Scheitel bis zur Fußsohle nichts Gutes an uns ist. Nichts, was in seinem Licht bestehen könnte, und das ist immer schmerzlich. Ganz klar, ohne Frage, das ist schmerzlich. Aber dann führt der Heilige Geist auf den Hügel Golgatha und zeigt uns dort den gekreuzigten Herrn Jesus, den gekreuzigten Sohn Gottes und sein unschuldig vergossenes Blut und seine vollbrachte Erlösung und seine Auferstehung am dritten Tag. Und er macht uns diese Dinge zu einer Wahrheit, zu einer Realität, dass wir es fassen und glauben können. Und dann können wir Glauben, Vergebung, Friede, Sinnerfüllung und Geborgenheit finden. Es ist immer dieser Weg, den der Heilige Geist mit Menschen geht. Konnte Gott dieses Werk seines Geistes und seines Wortes in unserem Leben schon tun? Viertens, Gott gebraucht zu einer gründlichen Bekehrung Demütigung und Züchtigung. Wir lesen die Verse 8 und 9. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Paulus war als Sehender blind, und er wurde als Blinder sehend. Es geht heute oft genauso. Wie viele waren als Gesunde krank und wurden als Kranke gesund. Gott gab ihnen eine Krankheit des Leibes, um sie von der schlimmsten Krankheit, der Krankheit der Sünde und des Verderbens, zu heilen. Wie viele Menschen waren als Glückliche todunglücklich und wurden als Unglückliche glücklich? Weil wir uns von Gottes Güte nur in den seltensten Fällen beeindrucken lassen, muss Gott Misserfolg und Krankheit und Zerbruch von Beziehungen in unser Leben kommen lassen. Er tut das nicht von Herzen. Er tut das nicht gern. Er leidet darunter. Er leidet mit uns, wenn das in unser Leben kommt. Aber er hat als guter Pädagoge damit dieses Ziel. Durch Zerbruch und Demütigung will er uns in die Tiefe bringen, in der wir Jesus begegnen können. An der Oberfläche unseres Lebens, da wo alles so glatt geht, so null auf null aufgeht, begegnen wir Jesus nicht. Aber wenn er uns in die Tiefe führt, in den Zerbruch auch unserer Selbstgerechtigkeit und Gleichgültigkeit und Religiosität und was da alles zerbrechen muss, da begegnen wir Jesus. Gott will nicht unseren Willen zerbrechen und auch niemals unsere Persönlichkeit, dass das niemand falsch versteht. Das zerbricht Gott nicht. Aber Gott zerbricht falschen Stolz und falsche Selbstgerechtigkeit und Gleichgültigkeit. Hat er auch in deinem Leben Demütigung und Züchtigung gebraucht? Oder ist er vielleicht gerade dabei, diese Dinge anzuwenden? Dann kommt alles darauf an, dass du sie als Sprache seiner werbenden Liebe verstehst, als Heimsuchung im wahrsten Sinne des Wortes. Er will dich nicht laufen lassen. Er ist interessiert an dir. Er möchte dich zu sich ziehen. Er will nichts anderes, als dich an seinem Herzen zu haben. Und zwar für immer. Den 5. und 6. Punkt möchte ich hier nur nennen, um dann mit dem 7. Punkt zum Schluss zu kommen. 5. Gott gebraucht ein gründliches in sich gehen. Wir lesen noch einmal Vers 9 und Vers 11. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Habt ihr schon mal 3 Tage nicht gegessen und nicht getrunken? Ich noch nicht in meinem Leben. Er aß nicht und trank nicht und war 3 Tage blind. Und dann Vers 11, der Herr aber sprach zu Ananias, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Saulus hat diese 3 Tage genutzt zur Stille, zum Fasten und zum Gebet. Das war ein gründliches in sich gehen. Nicht um sich schlagen, wie wir von Natur so gerne tun, sondern in sich schlagen. Hier kam es zu einer echten gründlichen Buße und zu einem echten Neuanfang. Es gibt heute so viele oberflächliche Bekehrungen. Da wird nach einem christlichen Vortrag schnell mal die Hand gehoben und zack, schon ist einer bekehrt. Oder zumindest wird er dann als bekehrt angesehen. Oder irgend so eine Schnellbleiche auf einem Wochenendseminar. Das ist zu wenig. Das ist nicht gründlich genug. Da kommt es nicht zu dieser wirklichen göttlichen Herzenserneuerung. Und da wird nicht der Grund gelegt, wo dann wirklich göttliches Leben sich in einem Menschen offenbaren kann, wo Christus unser Leben werden kann. Und darum kann ich das nur so sagen hier von dem Text her, Gott gebrauchte ein gründliches in sich gehen bei Saulus. Und wenn wir merken im Rückblick, unsere Bekehrung war nicht gründlich genug, dann darf man das auch nachholen. Dann darf man auch jetzt sagen, Herr, ich will noch einmal gründlich über mein ganzes Leben nachdenken und wirklich mich dir ausliefern mit allen Lebensbereichen. Ich will nicht oberflächlich dir nachfolgen. Das 6. Gott gebraucht auch oft seelsorgerliche Hilfe von anderen Christen. Lasst uns Vers 10 lesen. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias, er sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Und dann lesen wir Vers 17 und 18. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm Saulus die Hände auf und sprach: Bruder Saul, wunderbare Anrede, Bruder Saul nennt er ihn. Der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Gott gebraucht oft seelsorgerliche Hilfe von Menschen. Haben wir das aufmerksam gehört? Erst durch den Dienst dieses schlichten Bruders Hananias fiel es bei Saulus wie Schuppen von den Augen. Er war noch nicht bekehrt. Gott gebrauchte diesen einfachen Bruder Hananias. Geistliche Geburtshilfe ist also legitim. Und wenn du kurz vor der Bekehrung stehst und sehnst dich nach seelsorgerlicher Hilfe, dann such dir eine oder einen Hananias. Such dir einen Menschen, zu dem du Vertrauen hast, wo du weißt, dieser Mann oder diese Frau, die ist bekehrt und die kann mir helfen. Und dann kannst du zusammen mit ihr oder ihm diesen Schritt tun, der Lebensübergabe. Das muss kein Evangelist sein, das muss kein berühmter Prediger sein. Eine schlichte Schwester, ein schlichter Bruder genügt vollkommen. Aber hoffentlich sind wir, die wir errettet sind, bereit zu solchem Dienst. Wenn wir einmal zu einem solchen Menschen hingerufen werden oder mit ihm zusammengeführt werden und wir sehen, er braucht diese wichtige Hilfe, hoffentlich sind wir bereit und in der Lage, diesen Dienst zu tun. Ich will mit einem letzten Gedankengang zum Schluss kommen. Siebtens, der Kern einer echten Bekehrung ist und bleibt die persönliche Begegnung mit Christus. Man kann das wahrscheinlich erst Wochen, Monate oder gar Jahre später sehen, ob Christus wirklich Zentrum im Leben eines Bekehrten geworden ist. Bei Paulus war es schon nach ein paar Tagen deutlich. Wir lesen hier in Vers 19 und 20 im selben Kapitel 9. Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das geht nun nicht bei jedem so. Hoffentlich geht es nicht bei jedem so. Wenn heute nach ein paar Tagen Leute anfangen zu predigen, dann muss ich da große Fragezeichen machen. Es kommt heute vor, dass die gleich auf die Kanzel geschickt werden nach ein paar Tagen nach ihrer Bekehrung, aber das ist sicher nicht gut. Bei Paulus war das in Ordnung. Und wir sehen, er predigte Jesus. Paulus war total von Christus ergriffen. Da war fortan in seinem Herzen Liebe und Leidenschaft für Jesus. Es macht mir manchmal echt zu schaffen, wenn ich Christen kennenlerne, bei denen von all diesen Dingen nichts zu spüren ist. Ich nenne das dann so ein Ach und Krach Christentum. Mit Ach und Krach die Bibel lesen, mit Ach und Krach sonntags in die Gemeinde und von dem Rest ganz zu schweigen. Also ihr Lieben, so soll es bei uns nicht sein. Und so braucht es auch nicht sein. Christentum ist nicht das Erfüllen irgendwelcher Dogmen, sondern eine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Und ich sage es immer wieder, ich werde nicht müde, das zu betonen. Diese persönliche Beziehung ist zuerst eine Liebesbeziehung. Er hat uns zuerst geliebt. Eine Liebesbeziehung. Sie ist auch eine Vertrauensbeziehung. Denn er ist vertrauenswürdig. Und sie ist eine Gehorsamsbeziehung. Denn er ist der Herr. Das sind die Merkmale dieser persönlichen Beziehung zu Jesus. Man merkt es einem Menschen an, ob er wirklich Christus begegnet ist oder ob er nur einem frommen Menschen begegnet ist oder einer frommen Gruppe, das gibt es auch. Manchmal bekehren sich Leute zu irgendeinem Menschen hin oder zu einer Gruppe hin, aber nicht zu dem auferstandenen Christus hin. Und das merkt man einem Menschen an, da fehlt dann das Entscheidende. Da fehlt einfach dieses Herzblut der Freude und der Leidenschaft zu Jesus hin. und diese Ganzhingabe an ihn. Darum, wer das so noch nicht kennt, der flehe darum und ruhe nicht, bis er wirklich Christus begegnet ist. Und wer es kennt, der lebe fröhlich weiter darin und pflege diese persönliche Beziehung zu Jesus. Lass uns nach dem, was wir miteinander bewegt haben, einen Augenblick still werden, jeder für sich auf seinem Platz, und vielleicht ist ein Gebet in unserem Herzen, ein Dank, ein Lob für das, was wir selbst erleben durften, oder auch eine Bitte und Fürbitte für die Menschen, die uns jetzt besonders vor Augen stehen. Lass uns ein paar Augenblicke still sein. Ich schließe diese Stille mit Gebet. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass hier viele sind, die dir ganz persönlich begegnet sind und die zu einer echten und gründlichen Bekehrung gekommen sind. Danke, Herr, dass auch ich das erleben durfte. Es ist nicht mein Verdienst. Niemandes Verdienst, es ist deine Gnade. Und doch sehen wir, dass du auch die Ernsthaftigkeit des Menschen mitgebrauchst. Und wir haben auch andere Merkmale gesehen, die du mitgebrauchst. Danke, Herr, wo andere für uns gebetet haben. Danke, wo du einen Stachel in unserem Herzen gebraucht hast. Danke, Herr, wo es dein Wort und dein Geist waren. Danke, wo du auch Demütigungen mitgebraucht hast und Züchtigung. Danke, wo andere Menschen uns Wegweiser sein durften, vielleicht auch in der Stunde der Bekehrung behilflich war. Herr Jesus, für all das danken wir dir von Herzen. Und wir möchten nun bitten, wenn jemand unter uns ist, der das so nicht kennt, noch nicht erlebt hat oder nicht gründlich genug, da lass ihn doch erkennen, wo es fehlt, und sich von Herzen danach ausstrecken. Und wir beten auch, Herr, für Menschen, die gar nicht hier sind, die diese Botschaft auf der Kassette hören werden, oder ganz andere, denen wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten begegnen werden. Wir beten besonders für die noch nicht erretteten Ehepartner, für die noch nicht erretteten Kinder oder auch Eltern, dass du dein Werk an ihnen tust und dass du uns Glaube und Zuversicht schenkst, dass du sie erretten wirst. Wir wollen sie nicht durch Unglauben verloren geben, sondern auf dich harren. Du bist am Werk, auch wo wir es nicht sehen, wo wir es nicht mit Händen greifen können. Aber du bist am Werk, auch im Verborgenen. Und wir geben dir die Ehre. Amen.